NDR Info. Redezeit.
Welcher Fisch darf auf den Teller? Die neuen Fangquoten der EU. Um dieses Thema dreht sich die Redezeit heute. Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Eine drastisch verringerte Fangmenge für Heringe in der küstennahen Ostsee hat die Europäische Union vor kurzem festgelegt. Und die deutliche Kürzung der Quoten für die Dorschfischerei aus dem vergangenen Jahr bleibt auch 2018 bestehen. Damit sollen gefährdete Bestände geschützt werden, so die Umwelt- und Fischereiminister der EU. Aber wie zuverlässig sind die Methoden, mit denen die Fischmengen in der See ermittelt werden? Wie kommt es zu den starken Schwankungen bei den Fangquoten? Sorgen sie wirklich für eine Wiederbelebung der Meere oder gefährden sie nur die wirtschaftliche Existenz der Fischer? Darüber und über einige andere Fragen wollen wir heute Abend diskutieren. Mit Ihnen und mit Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08 dreimal die 0, 441 und dreimal die 7. Oder beteiligen Sie sich übers Internet an unserer Sendung. ndr.de/redezeit ist unsere Webadresse. Sie müssen dort das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Warum eigentlich schwanken die Fischbestände in unseren Meeren so stark? Welche Fischarten sind besonders gefährdet? Wie könnten sie nachhaltiger geschützt werden? Und was können wir als Verbraucher dafür tun? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere Telefonnummer 08000 441777. Rainer Fröse ist Meeresbiologe am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und uns aus dem Landesfunkhaus an der Förde zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Fröse, die neuen Quoten, die vor gut zwei Wochen beschlossen worden sind, die gelten für die Ostsee. Die Nordsee-Fangquoten sollen im Dezember dann festgelegt werden. Da soll es den wichtigsten Arten deutlich besser gehen als in der Ostsee. Wenn Sie jetzt auf die tatsächlichen Bestände in beiden Meeren gucken, reagiert die EU mit ihren aktuellen Fangmengen angemessen auf die Entwicklung der gefährdeten Fischarten oder nicht?
Also, das Bild ist gemischt. Wir haben hier ein neues Fischereigesetz und Frau Rodes, die ich hiermit grüße, ist ja ganz wesentlich daran beteiligt gewesen, dass wir dieses Gesetz haben. Das schreibt vor, dass ab dem Jahr 2015 nicht mehr überfischt werden darf, es sei denn, es liegen ganz krasse Gründe vor. Und wenn man sich jetzt die Fangquoten für die Ostsee ansieht, dann werden doch einige Bestände wieder überfischt. Und wir haben zwar im Jahr 2018. Und die starken Gründe dafür sind nicht so richtig erkennbar.
Also können Sie nochmal sagen, welche Arten das sind? Sind es tatsächlich die Heringe vor allen Dingen?
Das ist einer der Heringsbestände. Wir haben mehrere Heringsbestände in der Ostsee. Der im Gebiet Riga, der wird leider überfischt mit diesen zu hohen Fangquoten. Und auch der Dorsch in der östlichen Ostsee wird überfischt.
Das heißt, die Quoten, wenn ich das jetzt mal richtig übersetze, sind nicht so ganz angemessen zu den Problemlagen, Problemregionen, die es tatsächlich gibt in der Ostsee aus Ihrer Sicht.
Das kann man so sagen. Es gibt ja wissenschaftliche Empfehlungen vom Internationalen Rat für Meeresforschung, wie viel im nächsten Jahr maximal gefischt werden darf. Das geht dann an die Europäische Kommission, die schaut sich das an, redet mit dem sogenannten Stakeholder, also den beteiligten Interessengruppen, den Fischern und anderen, und macht dann Empfehlungen, die meistens den Vorschlägen der Wissenschaft folgen. Dann trifft sich der Ministerrat, guckt sich das alles an und entscheidet in dieser nächtlichen Sitzung dann, was wirklich gefischt werden darf. Und das ist meistens höher. Da passiert im Grunde die Überfischung im Ministerrat. Da sitzt dann unser Landwirtschaftsminister drin und verhandelt quasi mit dem dänischen Landwirtschaftsminister, wie viel in der Ostsee gefischt werden darf, in der westlichen Ostsee.
Das heißt, die nationalen Interessen spielen da auch eine Rolle und liegen manchmal höher als die tatsächlichen Umweltschutz- und Bestandssicherungs-.
Das könnte man so sagen. Es ist das Grundproblem der europäischen Gemeinschaft, dass immer noch die nationalen Interessen von den Ministern da durchgesetzt werden. Das wird dann so ein berühmter Kuhhandel. Also wenn meiner Überfischung des Herings zustimmst, stimme ich deiner erhöhten Milchquote oder Tomatenquote oder irgendwas zu. Und hat leider wenig zu tun. Man hat auch gar keine Zeit in einer so einer Nachtsitzung, da sich alle Bestände im Detail anzugucken und die Gründe, was da los ist. Das geht dann also oft und fast seit Jahrzehnten gegen eine vernünftige Fischereipolitik. Ich muss sagen, es ist besser geworden. Die Überfischung ist nicht so stark wie in den vergangenen Jahrzehnten, aber wie ich gerade sagte, sie findet immer noch statt.
Also eine gewisse Unzufriedenheit ist da deutlich erkennbar. Mhm. Unser zweiter Gast heute Abend ist Kai-Arne Schmidt. Er sitzt in einem Studio von Radio Bremen. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schmidt, Sie sind Geschäftsführer der Kutterfischzentrale mit Sitz in Cuxhaven, vertreten da 10 Schiffsgesellschaften mit rund 60 Fischern in Nord- und Ostsee. Auf Ihrer Webseite werden Sie mit einer Aussage zitiert, die ich mal wiedergeben will. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine nachhaltige Fischerei die Wirtschaftlichkeit und damit die Existenz der deutschen Hochseefischerei dauerhaft sichern kann. Zitat Ende. Sorgen denn die neuen Quoten für Nachhaltigkeit und sichern sie ihre Existenzen tatsächlich?
Also erstmal gehen wir davon aus, dass diese Beschlüsse natürlich unsere Existenz sichern. Das ist ja auch der Job der Politik, da auch für Sorge zu tragen, dass neben der Ökologie natürlich auch die soziale und auch die Wirtschaftlichkeit der Fischer weiter aufrechterhalten bleibt. Grundsätzlich waren wir dafür, dass die Heringsquote in der Ostsee gemäß des Vorschlages von ICES um 39% gesenkt wird, weil wir auch sagen, es ist so hart wie das klingt, einmal besser 40% zu verlieren als irgendwann den ganzen Bestand, wobei man natürlich sagen muss, Bestände muss man definieren, was ist gefährdet. Also nicht die rote Liste, sondern selbst kolibrierte Bestände haben ja noch einen Bestand, nur sind halt nicht mehr wirtschaftlich nutzbar. Und dafür wollen wir unseren Beitrag zu bringen, den auch weiterhin wirtschaftlich nutzen zu können.
Aber man hört ja viele Klagen aus den Reihen der Fischer, dass die Quoten zu sehr schwanken, dass da sozusagen keine Planungssicherheit gibt für die wirtschaftliche Existenz auch. Kriegen Sie das von Ihren Fischern auch mit?
Ja, das ist natürlich selbstverständlich. Jeder Verbraucher kann sich denken, wenn er von einem auf ein anderes Jahr 40% weniger Einnahmen für das nächste Jahr vorausgesagt bekommt, dass das natürlich gewisse Herausforderungen an die Fischerei stellt und auch gewisse Schwierigkeiten für die Betriebe. Aber da ist es gerade für Genossenschaften oder große Erzeugerorganisationen wichtig, das so zu gestalten, dass zum Beispiel die Ware besser vermarktet wird, dass die Preise sich nach oben bewegen, beziehungsweise dass wir alternative Fangmöglichkeiten für die Fischer bereitstellen in der Nordsee, sei es jetzt die Sprotte in der Ostsee, der es sehr, sehr gut geht, oder die Scholle, die immer mehr in der Ostsee vorkommt, dass wir über den Weg versuchen, Alternativen für die Fischer herauszuarbeiten.
Höre ich da richtig raus, dass die Situation in der Ostsee für Sie kritischer ist als die in der Nordsee?
Das sehe ich von den Beständen her nicht so. Ich finde, beide Gewässer sind auf einem guten Weg. In der Ostsee ist es nur ein bisschen einfacher, salopp gesagt, weil da gibt es weniger Bestände. Da haben wir 4, 5 Hauptarten, in der Nordsee sind es erheblich mehr. Für die Ostseefischer ist es halt besonders schwierig, weil die sehr geprägt ist von einer sehr küstennahen Kleinfischerei. Also wir reden hier über 8 bis 15 Meter Boote, die natürlich nicht die Möglichkeit haben, in der Nordsee auszuweichen.
Es gibt also sowohl unter den Biologen als auch unter den Fischern selber Kritik an der Art und Weise, wie die Quoten festgelegt werden. Der dritte Gast bei mir im Studio, der ist eigentlich schon von Herrn Fröse kurz vorgestellt worden, Ulrike Rohdust. Schönen guten Abend. Sie sitzt hier bei mir bei NDR Info in Hamburg im Studio und ist SPD-Abgeordnete aus Schleswig-Holstein im Europaparlament und dort fischereipolitische Sprecherin der Fraktion. Und damit sind Sie ja auch an der Entwicklung der Fangmengenquoten entscheidend mit beteiligt, auch wenn die letzte Entscheidung dann, wir haben es gehört, dann bei den Ministern fällt. Wir haben die beiden kontroversen Positionen so in den Ansätzen jetzt gehört. Beide sind ja für den interessierten Laien durchaus nachvollziehbar. Kann die Politik da überhaupt einen Ausgleich finden, einen vernünftigen?
Naja, das ist genau unsere Aufgabe. Wir haben diesen Ausgleich zu finden. Und darum haben wir 2013 mit Inkrafttreten vom 1.1.2014 eine neue Reform erarbeitet. Und Herr Fröse hat ja schon darauf hingewiesen, dass sich da eine Menge verbessert hat. Ich würde jetzt mal hier behaupten, vor 2014 sind die Fischbestände von den Fischereiministern wirklich sehr kontrovers gesehen. Also die Wissenschaft hat gesagt, so und so viel dürft ihr fischen, und die Fischereiminister haben gesagt, das können wir zu Hause unseren Fischern nicht verkaufen, und haben tatsächlich mit ihrem Handeln für Überfischung gesorgt. Das hat sich geändert, weil es gesetzlich verboten ist. Ab dem 01.01.2014 müssen die Fischereiminister die Fangquoten streng nach wissenschaftlichen Empfehlungen aussprechen. Und auch wenn Herr Fröse vielleicht etwas anderer Meinung ist als ich, aber ich finde, sie halten sich schon ziemlich strikt dran. Also da hat es eine ganz große Verbesserung gegeben, was natürlich bedeutet, dass das für die Fischerei eng werden kann. Aber, und das ist auch ein Teil dieser Fischereireform, wir haben damals gesagt, wenn so eine Situation auftritt, dass ein Bestand sehr niedrig nur noch befischt werden darf, dann muss die Fischerei einen Ausgleich kriegen können. Und dafür haben wir auch wieder ein eigenständiges Gesetz innerhalb dieser Reform. Das ist der Europäische Meeres- und Fischereifonds. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, als wir große Probleme mit dem Dorsch hatten, dafür gesorgt, dass ein finanzieller Ausgleich an die Fischer gezahlt werden kann, wenn sie entsprechende Anträge stellen. Und es ist auch ausgezahlt worden, wo es dann gemacht worden ist. Für mich ist entscheidend, und ich glaube, da sind alle mit mir einig, wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass zukünftig immer nur so viel gefangen werden darf, wie auch nachwachsen kann. Und wenn das unterschritten wird, werden sich die Bestände nicht erholen können. Aber wir sehen auch in der Ostsee, aber in der Nordsee meine ich noch viel besser, dort, wo wir so handeln, wachsen die Bestände langsam nach. Aber wenn Jahrzehnte überfischt worden ist, müssen wir, glaube ich, auch noch entsprechend Geduld haben, bis die Welt in Ordnung ist. Unsere Vorstellungen sind, dass dies bis 2020 soweit sein wird. Das kann sein, dass das vielleicht nicht ganz geschafft wird, aber ich wäre auch dankbar, wenn wir 22 es geschafft haben, aber es ist absehbar. Dann gibt es noch ein anderes Problem. Es ist ja auch die Natur, die manchmal eingreift, dass eben bestimmte Umstände, Stichwort in der Ostsee nicht genügend Salzgehalt, dazu führen, dass die Fische eben ja, durch die biologischen Umstände beeinträchtigt werden. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, ganz alle drei Stränge, Politik, Wissenschaft, Fischer, gemeinsam dafür sorgen, dass wir unsere Meere in Ordnung kriegen.
0800 44 1777, das ist unsere Telefonnummer in der Redezeit. Heute reden wir über die Fischbestände in der Nord- und Ostsee und die Frage, ob die Europäische Union mit ihren Quoten hier angemessen auf die Schwankungen reagiert. Rufen Sie uns an. 0800 44 1777. Kai-Arne Schmidt, als Vertreter der Fischer, der Fischerei, diese Ziele, 2020 soll die Überfischung beseitigt sein, soll sozusagen ein naturnaher Zustand wiederhergestellt sein. Ist das auch Ihr Ziel und ist das, was die Europäische Union da auf dem Weg beschlossen hat, der richtige Weg?
Also selbstverständlich, also die Fischerei hat ein Urinteresse daran, dass die Bestände in gutem Zustand sich befinden, aber ich gebe Frau Rodus recht. Ob wir alle Bestände immer und allgegenwärtig in, ja, ich sag mal, in paradiesischen Höhen bekommen, das wage ich zu bezweifeln, weil die Natur am Ende des Tages vielleicht doch was anderes vorhat mit dem einen oder anderen Bestand. Aber nichtsdestotrotz muss es unser Ziel sein, dahin zu kommen. Und ich pflichte hier völlig bei, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
Rainer Fröser, Sie als Meeresbiologe sind ja mit diesen Fragen auch beschäftigt, die eben nicht unmittelbar mit der Befischung zu tun haben. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Kollegen von Frau Rodus, der in Mecklenburg-Vorpommern dort die Fischereifragen für eine andere Partei, die CDU, vertritt, der sich darüber beschwert hat, dass eigentlich ein viel größerer Teil der Fische zum Teil von Meeresvögeln oder Robben abgefischt werden, dass das ein viel stärkerer Faktor ist. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Das nennt man die natürliche Sterblichkeit, die kann man messen und die ist niedriger als die Sterblichkeit, die im Augenblick noch durch die Fischerei verursacht wird. Wenn wir alles in den richtigen, da sind, wo wir hinwollen, da sind wir uns alle drei ja hier einig, dann ist ungefähr die Sterblichkeit, die durch die Fischerei verursacht wird, genauso hoch wie die natürliche, also das, was die anderen wegfressen. Im Augenblick ist die Fischereisterblichkeit bei den meisten Beständen noch deutlich höher. Also es ist nicht so. Das kann vielleicht so aussehen. Aber nochmal auch zu den natürlichen Schwankungen. Ja, die sind zum Teil stark, aber das liegt auch daran, dass die Bestände so klein sind, dass sie fast völlig vom Nachwuchs abhängig sind. In einem gesunden Bestand ist der Nachwuchs nur, naja, so 20% etwa der Menge an Fischen, die da sind. Im Augenblick ist das fast 100%. Und wenn da der Nachwuchs mal ausbleibt, wie das beim Dorsch vor einem Jahr passiert ist, dann ist sofort die Katastrophe da und dann, da muss die Politik eingreifen und Geld fließen. Das alles verschwindet, wenn man die Bestände wieder aufbaut, aber dafür muss man eine Zeit lang, und das sind nur 1-2 Jahre, weniger fischen, dann hat man danach genauso viel, dann hat man danach deutlich mehr.
Kai-Arne Schmidt, das klingt ja erstmal ganz plausibel, aber was passiert denn eigentlich mit der Fischereiwirtschaft, wenn man, sag ich mal, einfach ein halbes Jahr die Fischerei mal einstellen würde? Das wäre ein drastisches Mittel, oder?
Also wenn die Fischerei ein halbes Jahr eingestellt werden würde und wir keine Hilfen von der Politik bekommen, dann gibt es nach 7 Monaten keine Fischerei mehr. Das ist das eine, dann gibt es auch keine Industrie mehr an Land, weil da gibt es auch Fabriken, da gibt es Arbeitnehmer. Das hängt ja alles ineinander, also von daher sollte man das, wie gesagt, die Fischerei schon, die Fischerei lassen, aber natürlich in den Rahmen dessen, was die Natur verträgt.
Mhm. Welcher Fisch darf auf den Teller? Die neuen Fangquoten der EU und die Folgen für die Fischer und aber auch die Verbraucher. Das ist unser Thema heute in der Redezeit. Hier nochmal unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, 08000 441777. Frau Rodust, diese Frage der Ausgleichszahlung, die immer mal aufkommt, wenn Fischer sich tatsächlich dazu entschließen, dann zumindest zeitweise ihre Boote in den Hafen zu lassen, in den Häfen zu lassen, ist das eigentlich ausreichend geregelt? Ich habe gelesen, dass die Summen nicht besonders hoch sind und dass insbesondere auch kleinere Fischer davon kaum oder gar nicht profitieren.
Also wir haben bei den kleineren Fischern bis zu 10 Metern letztes Jahr ja erlaubt, dass sie weiter rausgehen dürfen.
10 Meter Bootslänge?
Ja, genau. Mhm. Weiter rausgehen dürfen, was die Dorschfischerei betrifft, was wir letztes Jahr wollten und ich stehe dazu immer noch, ist, dass die großen Schiffe nicht in die Laichgründe fahren und der Dorsch laicht zum Beispiel bei ungefähr einer Tiefe von 20 Metern. Und wenn man den Dorsch in Ruhe laichen lässt, man muss sich vorstellen, ein Dorschweibchen kriegt bis zu 1 Million Laich. Bei stelle ich mir jetzt mal vor, 10 Kilo, 5 Millionen Laich. Wenn dieser Laich in Ruhe sich entwickeln kann, dann ist der Bestand relativ schnell wieder gesund.
Das heißt, die Fischer müssten eigentlich gar nicht in den Häfen bleiben. Sie müssten nur sich darauf einlassen,
lieber
zu fischen.
Die Kleinen. Mhm. Den Großen haben wir erwartet während der Laichzeit, dass sie dann nicht rausgehen und sich entsprechend Ausgleichszahlungen aus Brüssel holen. Ich glaube, dass das eine faire Maßnahme ist. Wir haben die Quote streng gehalten. Wir haben dafür gesorgt, dass ein Ausgleich geschaffen wird. Die gesunden Bestände konnten weiter befischt werden, nur bitte nicht in den Laichgebieten. Und ich meine, das ist nun, glaube ich, für jeden vorstellbar. Wenn in einem Laichgebiet gestört wird, dann wird es kein Laich geben. Wenn es kein Laich gibt, gibt es keine Fische und dann fangen wir wieder von vorne an. Also mir ist es wichtig, dass wir die Bestände auch so auf diese Art und Weise in Ordnung kriegen. Und ich würde auch ganz gerne noch mal 1-2 Sätze sagen, was passiert eigentlich, wenn die Fischerei für ein paar Monate oder sogar 1-2 Jahre dicht gemacht wird. Das würde bedeuten, und ich kann es mir nicht vorstellen, und ich kann mir noch so viel Mühe geben, dass an der Nordsee und an der Ostsee in unseren Häfen keine Boote mehr liegen. Und das wäre, glaube ich, auch touristisch ein Drama. Das können wir uns gar nicht leisten. Und ich möchte auch, dass gerade die klein- und handwerkliche Fischerei wieder mit gesunden Beständen leben kann. Und ich glaube, wir müssen uns da gar nicht fürchten. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind dabei, Managementpläne zu erarbeiten. Für die Ostsee haben wir das schon, sodass die Fischer auch wirklich einen Rahmen haben und genau wissen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Ich arbeite jetzt gerade als Berichterstatter an dem Nordsee-Managementplan. Auch dort werden wir das so vernünftig regeln, dass die Fischer wissen, was in Zukunft auf sie zukommt.
Also Feinsteuerung ist da tatsächlich besser als so rabiate Maßnahmen. Kai-Arne Schmidt, als Vertreter der Küstenfischer auch, diese Ausgleichszahlungen, die für die größeren Schiffe geleistet werden, sind die ausreichend, um die wirtschaftliche Existenz der Fischer, die dann ja eben nicht rausfahren, zu sichern?
Also ich kann jetzt sagen, im Nachgang, wir haben jetzt ja mittlerweile Ende Oktober, wir sprechen ja von diesem Jahr, wo die Ausgleichszahlungen zum ersten Mal stattgefunden haben, dass 95%, die 56%ige Reduzierung der Dorschquote gut überlebt haben.
Ja, und das heißt, die Summen sind ausreichend, kann man dem entnehmen?
Ja, also einmal natürlich hat das jeden Fischer gefreut, dass er die 6.000 bis 10.000 Euro erhalten hat, wenn er die berühmten 30 Tage zusätzlich im Hafen gelegen hat. Aber es hat natürlich auch ein anderer Effekt stattgefunden, dass die Preise um über 30% angezogen sind. Also jetzt könnte ich auch mal ketzerisch sagen, manchmal ist weniger auch mehr.
Okay. Ja, 08000 441777, die Nummer, die Sie anrufen müssen, wenn Sie sich an unserer Sendung beteiligen wollen. Und angerufen hat uns Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich muss ganz ehrlich, ich sage mal zuerst, welcher Fisch nicht auf den Teller darf. Nämlich Fische, die bedroht sind. Und wenn jemand, ne, sagt, ich möchte aber gerne, was weiß ich, Lachse werden bedroht. Und jemand möchte aber auch gerne nicht auf seinen Lachs verzichten. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sag ich mal, Fisch auch zu züchten. Das ist an sich eine gute Idee. Was aber wichtig ist, das gilt bei allen Tieren, dass diese Fische, ich habe mal gehört, es gibt schon für Fische Massentierhaltung. Das geht schon mal gar nicht. Das ist genauso wie die Schweine, die ja im Stall daneben eingepfercht sind, oder die Legehennen und so weiter. Das ist auch schon bei Fischen so, diese Kulturen da. Aquakultur heißt das, glaube ich. Das geht schon mal gar nicht. Das ist total verkehrt. Entweder man hält diese Fische natürlich in den Farmen, kann somit die natürlichen Fische dann wieder regenerieren, dass sie sich mal wieder vermehren können. Weil was weg ist, ist weg. Es gibt ja diesen Spruch der Cree-Indianer. Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fisch gefangen ist und der letzte Fluss vergiftet ist, erst dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.
Frau Klein, wenn Sie Fisch kaufen gehen, entscheiden Sie sich für Wildlachs oder für Zuchtlachs? Denn beides ist ja heikel, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ich kaufe eigentlich selten Fisch, bin ich ganz ehrlich. Sehr selten.
Mhm. Ja. Auch aus Überzeugung oder ist es eine Geschmacksfrage für Sie?
Auch. Mhm. Nee, ich liebe Fisch. Ich bin ehrlich. Ich bin wirklich ehrlich. Ich liebe Fisch. Aber es gibt einfach nicht die Möglichkeit, es würde eine Möglichkeit geben. Wenn es genug Fische in natürlicher Umgebung geben würde, man genug Fische da hätte, könnte man auch ein bisschen mehr fangen, ohne die Fische zu gefährden, könnte dann den Fisch trotzdem günstiger verkaufen und dann verzehren. Dann kann man eben nicht jeden Tag Fisch essen, sondern vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat.
Frau Klein.
Das ist immer wieder ein Luxuswert.
Vielen Dank, ja. Frau Klein. Rainer Fröse, aus Sicht des Biologen, ist tatsächlich Fischzüchterei die Alternative zum Fang in der Natur? Kann das aus biologischen Gründen die sinnvolle Alternative sein oder ist es eher eine wirtschaftliche Alternative?
Ja, also Frau Klein hat da einige Sachen sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn wir unsere Bestände wieder aufbauen, wenn genügend Fische im Wasser sind, dann kann man auch deutlich höhere Fänge haben, als wir jetzt haben. Und das auch noch zu geringeren Kosten einfach, weil wenn mehr Fische im Wasser sind, ich in einer Stunde mehr fange, als wenn wenig Fische im Wasser sind. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation und das ist das eigentliche Ziel. Dann zur Aquakultur, also das ist Massenhaltung in Käfigen von Lachsen. Die hat also mehr Probleme, als man das überhaupt wissen will. Ich komme gerade aus Chile, ich habe nur so ein bisschen Jetlag. In Chile ist die ganze Küste voll mit Aquakulturanlagen für den atlantischen Lachs, wir sprechen vom Pazifik, den man da eingeführt hat, der da riesen Umweltschulden auslöst, einfach weil Futter durchfällt und so weiter durch die Käfige. Und der aber auch durch die Massenhaltung krank wird, also in einer Bucht wurden 150 Tonnen Antibiotika pro Jahr in die Kulturen da reingegeben. Also das ist katastrophal. In Norwegen ist das wesentlich besser, also wenn man Zuchtlachs kauft, dann in Norwegen. Aber das Problem beim Zuchtlachs ist, dass man mehr Fisch reinwerfen muss, als man rausbekommt. Dass man mehr menschliche Nahrung, entweder Sardinen, Sardellen, Sprotten, Heringe, Makrelen, zu Fischmehl verarbeitet und da reinwirft. Oder in Norwegen sagt man, okay, wir machen weniger Fischmehl. Man muss immer noch das Fischöl haben. Aber da wirft man dann quasi Korn und Soja und so weiter da rein. Das ist auch menschliche Nahrung. Also es ist ein Veredelungsprozess. Aber man muss sich darüber klar sein, dass man weniger rausbekommt, als man reinwirft. Und die Welt ernähren kann man damit auf keinen Fall.
Also dann doch lieber den Wildfisch.
Auf jeden Fall.
Die Fischerei aus den
auf
Meeren.
Jeden Fall.
Aber die Frage bleibt, was können wir Verbraucher eigentlich tun mit unserem Kaufverhalten? Können wir da die Entwicklung der Fischbestände positiv beeinflussen? Wie aussagekräftig sind zum Beispiel entsprechende Siegel auf den Verpackungen? Und da hat mein Kollege Thomas Christes sich mal auf der Straße umgehört und Menschen gefragt, ob sie beim Fischkauf auf Nachhaltigkeit achten.
Es ist ja so ein Siegel drauf auf den Verpackungen und danach gehe ich eigentlich. Wie heißt denn das? MSC? Ich denke, dass ich mich da ein bisschen drauf verlassen kann, dass das nicht aus überfischten Beständen kommt.
Kabeljau ist überfischt, den nehme ich nicht. Oder Dorsch. Ja, Dorsch heißt ja in der Ostsee. Und da haben sie auch die Fangquoten runtergesetzt. Naja, was soll man machen, solange es angeboten wird?
Naja, gute Fischläden geben das ja an. Die geben Freifang, Angelfang, Fischzucht oder sowas an. Sonst muss man vertrauen.
Ja, ich gucke auch erstmal, welchen Fisch ich da kaufen will. Ja, und dann gucke ich ein bisschen auch nach dem Preis, ne? Muss ich mal sagen, auch ohne Nachhaltigkeit und was weiß ich, ne?
Aus der Nordsee und auch aus dem Nordatlantik, das wird schwierig, weil da, glaube ich, eine ziemlich große Anzahl von Flotten unterwegs ist, die also da ganz schön viel wegfangen.
Verschiedenes ist überfischt und teuer. Ich würde viel mehr Fisch essen, wenn er nicht so teuer wäre, ne? Ein Hering ist ja fast schon eine Delikatesse heute, ne?
Ich informiere mich gar nicht. Und gehe davon aus, dass renommierte Unternehmen darauf achten, dass sie nur Fisch verkaufen, der aus nachhaltigen Beständen kommt.
Soweit die Meinung von Passanten. Wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen oder eine Frage stellen an unsere Experten, dann können Sie wählen 08000 441777. Ulrike Rodost, als Abgeordnete im Europäischen Parlament, wie viel Einfluss haben eigentlich solche verbraucherpolitischen Argumente auf Fangquoten?
Also auf die Fangquoten erstmal gar nicht. Auf die Fangquoten haben lediglich die Aussagen der Wissenschaft Einfluss. Wie stellt sich der Bestand dar und wie viel können wir von dem Bestand fischen? Aber im Europäischen Parlament machen wir uns große Gedanken, was die Verbraucher betrifft. Und ich würde gerne zu Frau Klein sagen, bitte essen Sie Fisch, denn Fisch ist eins der gesundesten Nahrungsmittel, die wir haben. Und wenn Sie ein Fischprodukt kaufen, wo Ökosiegel drauf sind, davon gibt es mehrere, dann sind Sie gut beraten. Und ich persönlich sage, weil es einfach den großen Bekanntheitsgrad hat, dieses Siegel MSC, von dem ja auch bei einigen Hörern gesprochen ist, ist 1992 entwickelt worden. Damals kannte jeder Zehnte, wenn überhaupt, dieses Siegel. Inzwischen ist es, ich glaube, jeder Zweite weiß, dass es MSC gibt und man bekommt als Fischer dieses Siegel für seinen Fisch nur, wenn man nachweisen kann, dass der Bestand ausreichend groß gewesen ist, dass es nur minimale Einflüsse auf das Ökosystem gibt und dass es ein wirkungsvolles Fischereimanagement gibt, also Nachhaltigkeitskriterien, Begrenzung des Fischereiaufwands, Begleitung der Schiffe durch staatliche Kontrolleure und so weiter. Wenn dieses Siegel auf einer Verpackung steht oder wenn ein Fischer frischen Fisch kauft,
oh je, Fischer Fritze lässt grüßen.
Ich entschuldige mich jetzt bei allen, dann kann der Kunde auch bitte diesen Verkäufer fragen, wo ist denn bitte der Fisch gefischt worden? Das muss der Verkäufer dann auch sagen. Und wenn es ein Ökosiegel hat, dann muss sich keiner Gedanken machen, dann kann er diesen Fisch kaufen und muss auch nicht glauben, dass er einen überfischten Fisch kauft.
Ingrid Brandt aus Bad Pyrmont hat uns angerufen. Schönen guten Abend, Frau Brandt.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Ihre Meinung oder Ihre Frage?
Ich hätte guten Abend natürlich auch an Ihre Studiogäste. Ich hätte zum Verzehr eine Frage. Die Fische fressen doch sehr viel Mini-Plastik. Ist das jetzt beim Verzehr sehr gefährlich? Und deswegen habe ich schon mal ein bisschen Abstand genommen vom Fischessen.
Das
wäre meine Frage.
Das sollten wir mal Kai-Arne Schmidt fragen, den Geschäftsführer der Kutterfischzentrale in Cuxhaven. Sie machen sicherlich auch gelegentlich mal so Kontrollen bei den Fischen, was die Umwelteinflüsse angeht. Gibt es da Probleme?
Also ich kann Ihnen sagen, die Fische essen nicht jede Menge Plastik. Es gibt etwas, was wir festgestellt haben, auch über die Wissenschaft, dass es also Mikroplastikteile gibt. Also es gibt da keine Plastik-Cola-Flasche, wo der Hering oder der Dorsch drauf geht. Wir haben es Gott sei Dank noch nicht in den Magen der Fische festgestellt. Wir haben aber, wie gesagt, auch Berichte vorliegen, dass das ein oder andere da schon drin ist. Man ist sich aber noch nicht sicher, ob es überhaupt ins Fleisch gelangen kann oder nicht. Aber auch das ist wiederum ein Problem, die Fischer haben und damit auch die Fische. Aber das ist auch wieder menschlich verursacht, denn das Plastik kommt ja, oder Mikroplastik kommt ja irgendwie auf irgendwelchen Wegen ins Meer. Und am wenigsten durch die Fischer. Ich habe gerade erfahren, dass sehr viel reingeht in die Nordsee, insbesondere durch die Kläranlagen. Das sind durch die Schminke, die wir alle tragen, und Cremes. Da ist überall Plastik drin und das kann nicht rausgefiltert werden. Und das geht dann wieder zurück in den natürlichen Kreislauf. Also das ist dann schon ein großes Thema, was man sicherlich hier so schnell nicht besprechen kann.
Also wir wissen noch wenig darüber, was das zum Beispiel für Fische bedeutet.
Ganz genau.
Mhm. Noch eine Frage an Sie, Herr Schmidt. Diese Siegel, von denen Frau Rodus ja eben auch gesprochen hat, haben die eigentlich die Vermarktung von Fisch befördert? Haben Sie davon auch profitiert?
Also die Vermarktung in Sachen Preis nicht. In Sache Verkauf in Deutschland sicherlich. Also in Deutschland ist das MSC-Siegel sehr, sehr populär. Also wenn wir jetzt Fisch in den deutschen Retailer oder in die Flossenindustrie bringen wollen, dann ist das zwingend notwendig, ein MSC-Siegel zu haben. Aber Deutschland ist ja nicht allein auf der Welt. Europa ist ja ein bisschen größer. Und unsere Nachbarländer legen da noch recht wenig Wert drauf. Und am Ende des Tages geht der Fisch dahin, auch wenn es den deutschen Konsumenten am Ende nicht gefällt, da wo der beste Preis bezahlt wird. Und das sind nun mal die südlichen Länder. Wir verzehren ja erheblich knapp 13, 14, 15 Kilo pro Jahr pro Einwohner Fisch. Und Portugal und Spanien zum Beispiel 30 und 40 Kilo. Also da ist der Fisch per se ganz anders angesehen. Und ich sage Ihnen ganz offen, natürlich geht unser Fisch, den wir in der Nord- und Ostsee fangen, dahin, wo der Fischer den besten Preis bezahlt.
Das heißt, die deutsche Seefischerei ist da auch konkurrenzfähig, zum Beispiel mit den portugiesischen und spanischen. Also die Produkte, die Fische aus unseren Meeren sind da auch gefragt.
Also das ist eine reine Qualitätsfrage. Also gerade in der Ostsee machen wir sehr viel eine Tagesfischerei, morgens rein, abends wieder zurück. Da spielt das Siegel, wie gesagt, nicht die Rolle. Da geht es darüber, ist der Fisch frisch, wie ist die Qualität, und wenn die Qualität super ist, kriegen Sie auch einen super Preis.
Frau Brandt, sind Sie noch da?
Bin noch da, ja.
Wenn Sie das so hören, also dass selbst die fischliebenden Spanier und Portugiesen gerne unseren Fisch essen, mhm, und man nun tatsächlich bislang noch nicht hat feststellen können, dass Fische durch Plastik belastet sind, sind das Argumente, die Sie überzeugen, oder bleiben Sie da skeptisch?
Doch, ja, das sind schon Argumente. Ich meinte übrigens auch die Mini-Plastik, das hatte ich wohl nicht genannt, ne? Mhm. Ja, das überzeugt mich natürlich schon. Sicher ein bisschen Bedenken hat man ja immer, ne? Aber das sind ja nun auch die Herren und so weiter, ihre Experten, und die wissen das ja nun auch gut.
Frau Brandt, wie wichtig ist Fisch so für Ihre Ernährung? Also wenn ich jetzt mal abgesehen von diesen Gesundheitsbedenken oder Umweltbedenken, ist das ein Lebensmittel, das Sie gerne essen, viel essen?
Sehr gern sogar, ja. Doch, ich esse Fisch sehr gern, ja.
Und machen Sie sich auch Sorgen ein bisschen um die Bestände, oder haben Sie das Gefühl, dass das ganz gut jetzt gemanagt wird?
Ach na ja, ich meine, irgendwie, wenn ich die Berichte höre, dann bin ich schon ein bisschen in Sorge, dass die Bestände auch so in Gefahr sind, ne?
Ich frage nochmal Ulrike Rodus, die ja im Europaparlament sitzt. Haben wir auch, oder haben Sie, hat Europa da auch ein Vermittlungsproblem, was diese Fangquotendebatte angeht, weil sie auch zum Beispiel sehr kompliziert ist?
Die ist unglaublich kompliziert. Und wir als Parlament entscheiden übrigens nicht über die Höhe der Quoten. Das macht der Ministerrat alleine in dieser schrecklich ominösen Sitzung im Oktober, normalerweise Dezember. Nordsee wird ja auch erst im Dezember entschieden, wie Herr Fröse das ja in seinen Eingangsworten schon gesagt hat. Aber wir liefern das Handwerkszeug, und wir sind auch Gesetzgeber als Parlament und haben eben sehr deutlich gesagt, wie diese Quoten berechnet werden müssen. Und da wiederhole ich nochmal, weil mir das ganz wichtig ist, sie müssen nachhaltig sein, also die Fischbestände müssen nachhaltig sein und nach wissenschaftlichen Vorgaben errechnet werden. Und das ist eben vor 2014 immer ignoriert worden. Da ist wirklich teilweise vollkommen außer Acht gelassen worden, was die Wissenschaft empfohlen hat. Und das geht jetzt nicht. Und da achten wir sehr, sehr streng drauf. Also meine Mitarbeiter sind in der Nacht auch mit wach und achten drauf, wie die Quoten entschieden werden. Und sollte es so sein, dann werde ich auch nachts angerufen, dass die Quote nun so gänzlich daneben geht. Und dann gibt es großen Ärger mit dem Europäischen Parlament, das kann ich Ihnen sagen. Und ich bin inzwischen auch nicht ganz unbekannt dort, das weiß auch jeder,
dass
ich
da sehr achte. Das Wort. Markus Sager hat unsere Nummer gewählt, ich wiederhole sie nochmal, 0800 441777. Markus Sager aus Schleswig, schönen guten Abend.
Guten Abend, ich habe eigentlich mehrere Punkte, und zwar der erste Punkt, den ich eben auch gesagt hatte, war mit MSC, dem Marine Stuart Councilship. Dort habe ich also andere Erfahrungen. Ich gebe gerne ein Beispiel. Es gibt Deutschland, Namen nenne ich nicht, Kaufhausketten, die zum Beispiel Thunfisch mit MSC-Siegel rausgeben. Ich habe mir selber Thunfischfang mal einen Einblick verschaffen dürfen auf Indonesien, wo unter anderem dieses Produkt herkommt. Und wenn man sich dort zum Beispiel anguckt, wie dort der Thunfisch gefangen wird, nämlich von Kuttern aus mit Angeln, wo dann mehr oder weniger Subunternehmer angeln und dann unter menschenunwürdigen Bedingungen erstens diese Thunfische fangen und zweitens Thunfische gefangen werden von der Sportengröße bis zu den Thunfischen, die man plakatiert in der Werbung, alle möglichen verschiedenen Thunfischarten, und die kleinen Thunfische gehen dort in den regionalen Markt sehr teuer, sodass sich die einheimische Bevölkerung das nicht leisten kann. Die größeren Thunfische gehen dann in den Exportmarkt. Also dort kann man wirklich nicht sagen, dass dort eine nachhaltige Fischerei betrieben wird. Und abgesehen davon sind eben die Standards, unter denen dort gefischt wird, für diejenigen, die dort selber als Fischer tätig sind, eben auch katastrophal. Wenn nämlich nicht genug gefangen wird auf so einem Kutter, dann werden die Leute nicht mal für so einen ganzen Tag angeln an Bord dieses Schiffes entlohnt. Hm. Weil erstmal natürlich Sprit etc. bezahlt werden muss.
Okay, Herr Sager, Sie sagten, Sie haben mehrere Themen. Lassen Sie uns ruhig eins nach dem anderen machen. Rainer Fröse, ja, der Meeresbiologe, ja, vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ist denn dann letztlich, sind die Fischereimethoden, die wir hier in Europa haben, dann doch eher vorbildlich, wenn man sich das anhört, was so in der dritten Welt passiert?
Ja, also die Methode war ja gar nicht schlecht. Wie wir gehört haben, werden die mit Angeln gefangen, direkt vom Boot. Das ist eine Methode, die relativ wenig Beifang hat und wo die Tiere an Bord kommen und dann sehr schnell getötet werden, auch damit die Qualität erhalten bleibt. Also wenn das richtig gemacht würde, ist diese, es nennt sich Pole and Line, also dieser Angelfang, so ziemlich die beste Methode, die man haben kann für Thunfische. Daran liegt es nicht. Die unwürdigen Bedingungen, die dann da dranhängen, die bis hin zu sklavenähnlichen Verhältnissen gehen, die sind das Problem. Und das andere, um zurückzukommen auf unser eigentliches Thema, wie geht es eigentlich dem Bestand? Und der Gelbflossen-Thunfisch im Indischen Ozean, um den es hier wahrscheinlich ging, das ist eine der größten Fischereien, dem geht es überhaupt nicht gut. Der geht drastisch runter, wird überfischt. Und ich glaube, MSC hat inzwischen sein Siegel entzogen. Zum MSC selbst bin ich auch etwas kritischer, als sonst gesagt wird. Also wir reden seit 10 Jahren und mehr mit dem MSC und versuchen sie davon zu überzeugen, dass ihre Kriterien das Siegel sofort entzieht, wenn Überfischung stattfindet. Das ist leider nicht so. Beim MSC-Siegel kann ich sicher sein, dass der Bestand nicht zusammengebrochen ist. Ich kann sicher sein, dass es einen Managementplan gibt. Aber ich kann nicht sicher sein, dass der Bestand nicht überfischt wird. Das wäre meine Kritik am Siegel. Und das trifft leider auch auf einige Bestände zu. Einer ist vor unserer Haustür, der Hering in der westlichen Ostsee, ist MSC-zertifiziert, ist aber außerhalb sicherer biologischer Grenzen. Das heißt, der ist viel zu klein. Und das wäre also so ein Beispiel. Ist nicht alles so ganz so schön. Auch wenn ich mir die Ostsee angucke, welche Bestände sind wirklich gut, so wie das neue Gesetz es fordert. Wir haben welche, das ist die gute Nachricht. Hering in der zentralen Ostsee ist sehr gute Größe und wird nachhaltig befischt. Sprotte ist in sehr gutem Zustand, haben wir schon gehört, wird nachhaltig befischt. Und auch die Scholle in der Ostsee, der geht es gut und wird nachhaltig befischt. Aber alle anderen sind immer noch zu klein, kleiner als das Gesetz das haben will. Und einige werden auch nach wie vor überfischt. Ich sagte es am Anfang, der Dorsch in der zentralen, ja, Ostsee und Hering weiter im Norden.
Aber lassen wir noch mal Kai-Arne Schmidt zu Wort kommen, sozusagen die Gegenseite, also Vertreter der Fischer und der Fischereiindustrie. Haben Sie auch den Eindruck, dass das MSC-Siegel ein bisschen leichtfertig vergeben wird oder halten Sie das für doch im Wesentlichen seriös?
Also wir haben ja nun mittlerweile 2 Arten, die das Siegel tragen. Und ich kann Ihnen sagen, also Das war für uns schon eine Challenge, also eine Herausforderung. Das ist schon viel, viel Arbeit. Die Sozialstandards finden dann keine Berücksichtigung. Da gebe ich den Hörer recht. Also das ist egal, ob unsere Jungs jetzt Geld mitbringen müssen oder nicht, sondern man achtet mehr darauf, wie die Bestände sind und wie die Fischerei ist. MSC ist ja nun mal weltweit ein weltweites Siegel. Das heißt, sie haben weltweit gewisse Regularien und Ich will mich da gar nicht reinsetzen, ob das jetzt noch strenger sein kann oder lascher sein kann. Am Ende des Tages ist es wie eine Führerscheinprüfung, eine theoretische. Ich gehe zum TÜV und mache die Prüfung. Und wenn Sie mir nachher sagen, wenn ich rausgehe, die Prüfung war aber nicht streng genug, wie sagst du, deinen Führerschein, dann würde ich ihn auch sagen, dann gehen Sie zum Verkehrsminister. Und regeln Sie das, dass die Prüfung anders geregelt wird.
Also Ihre Schuld ist es sicher nicht. Nee. Mich interessiert mehr, ob Sie da auch Mängel sehen, sozusagen in der Vergabe dann.
Nein, also ich kann Ihnen sagen, also wir, um das MSC-Siegel zu bekommen, haben wir Kameras an Bord, freiwillig. Das heißt Big Brother, wo jeder sich drüber aufregt, an Land. Ich möchte mal die Jungs sehen, die sich bei der Arbeit gerne filmen lassen. Wir machen das, damit wir belegen können, dass wir nicht diskarden, dass wir keine kleinen Fische im Netz haben, dass wir nicht Raubbau betreiben. Und das war auch eine Riesenaufgabe für uns, die Besatzung zu erklären, dass sich da welche bereitstellen müssen, weil wir sagen immer, wir sind gut, wir machen nichts, sind aber auf See und keiner sieht's, also musst du irgendwas liefern. Also ich finde, das ist schon eine hohe Hürde und bevor man darüber jetzt meckert, möchte ich, wie gesagt, auch alle Biologen mal jeden Tag im Livestream sehen, was die so den ganzen Tag machen.
Wetterkameras.
Ja, genau. Dann
sind wir Herr Schmidt, auf einem Level. Wir haben jetzt dann doch eine Reihe von Anrufern und der nächste soll sein Norbert Reinecke aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ihre Erfahrung?
Ja, meine Erfahrung, also ich bin Angler und ich angle nun so schon seit 2010 nicht mehr, weil irgendwie die Bestände so arg bedroht sind. Und ich finde, das macht auch dieses weltweite Wachstum. Also an der Fischerei sieht man, dass das totaler Schwachsinn ist, in meinen Augen.
Wachstum meinen Sie der Fischerei jetzt, oder?
Nee, im Allgemeinen, alles muss immer wachsen. Ich frage mich nur, wohin. Also die Erde ist endlich, die Fischbestände erst recht. Und es kann nicht immer so weitergehen. Und die Firmen, bei denen es tatsächlich läuft und die Milliarden Gewinne einstreichen und dann das Geld auf die Cayman-Inseln schiffern, die sollten sich dann ein bisschen was an die Fischer oder an die Leute, bei denen es schlecht läuft, oder an Hilfsorganisationen, sollten die was verteilen, dann wäre die Welt schon viel gerechter, ne?
Also Sie sind gegen Ausgleichszahlungen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also ich bin dafür, dass die Ausgleichszahlungen von denen vorgenommen werden sollten, die das Geld auch haben und nicht immer nur von den Bürgern, denen immer mehr und mehr aufs Auge gedrückt wird.
Herr Reinecke, das lassen wir mal so stehen und gehen weiter zu unserem nächsten Hörer, Lars Wernicke aus Kaltenkirchen. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Sie sind selbst Angler, ist das richtig?
Ich bin unter anderem auch selbst Angler, jawohl. Ja.
Und dann kommen Sie doch mal mit Ihrer Problematik, weil Sie werden, glaube ich, auch von diesen Quoten erfasst, oder?
Die Freizeitfischerei wird mittlerweile ja auch, zumindest beim Dorsch, in der westlichen Ostsee entsprechend reguliert. Und wir haben also auch eine sogenannte Quote auferlegt bekommen. Und das nennt sich dann bei der Freizeitfischerei ein sogenanntes Backlimit. Wir dürfen also 5 beziehungsweise in den Monaten Februar, März 3 Fische oder Dorsche pro Tag nur noch fangen pro Angler. Und das hat also zu drastischen Einbrüchen im Angeltourismus geführt. Das heißt, wir reden hier ungefähr von 180 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und wir haben Einbrüche von gut 32% im ersten Halbjahr 2017. Und
Herr Wernicke, sagen Sie mal dem Laien, wie viele Fische, wie viel Dorsch zum Beispiel fangen Sie an einem Tag, wenn Sie jetzt nicht limitiert wären?
Das ist völlig unterschiedlich. Es geht darum, es gibt Tage, wo man ohne Dorsch nach Hause gibt, es gibt Tage, wo man 3 hat und es gibt sicherlich auch mal als Ausnahme Tage, wo man vielleicht mal 10 Dorsche hat. Das ist die Ausnahme. Vielleicht liegt man sogar auch mal drüber. Aber ich glaube, im Schnitt liegen wir bei 2-3 Fischen. Das ist gar nicht grundsätzlich das Problem. Aber der Tourist, der kommt aus Bayern oder Ähnliches und auf dem Hochseeangelschiff mitfahren möchte, der träumt natürlich von seinem Angeltag des Lebens. Und das ist der Anreiz für ihn, hier hochzukommen und vielleicht einfach mal eine richtig schöne Strecke zu machen. Wenn er von vornherein das ausgeschlossen hat, ja, wenn er diese Anreise auf sich nimmt, 3 Tage hier oben fischt, im Februar 3 Fische pro Tag fangen darf, da kommt er nicht mehr hier hoch. Und das ist also nicht nur der Angler, der wegfällt, sondern es ist natürlich auch die Familie. Es ist einfach komplett Umsatz, der fehlt. Und Frau Rodes hat es vorhin schön gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass die Kutter aus den Häfen verschwinden. Viele Touristen kommen. Wir brauchen uns Heiligenhafen angucken. 15:30 Uhr, wenn die Hochseeangelschiffe reinkommen, dann ist der Hafen voll. Eine Dreiviertelstunde später sind die Menschen Menschen dort wieder weg, weil sie das sehen wollen. Und diese Hochseeangelschiffe, die wird es, so wie es aussieht, irgendwann bald nicht mehr geben. Wir haben die ersten 3 Schiffe, die weggefallen sind. Es sind nicht mehr viele übrig. Und Angeln ist die selektivste Art der Fischerei. Wir reden also immer von Beständen und Bestandsgefährdung. Aber der Angler als solches, der kann die Bestände nicht gefährden. Wir entnehmen, wenn es hochkommt, noch 1200 Tonnen. Wir haben im Mittel 2100 Tonnen in den letzten 20 Jahren pro Jahr entnommen. Da lag die Fischerei deutlich drüber mit dem Zehnfachen. Der Angler wird jetzt beschnitten und mit den entsprechenden Folgen. Das Problem ist einfach, dass die Politik in den letzten 20 Jahren versagt hat und falsche Quoten festgelegt hat.
Herr Wernicke, lassen wir die Politik da mal zu Wort kommen, Ulrike Rodus. Sind die Mengen, die Sportfischer aus dem Meer holen, tatsächlich so groß, dass man sie von der Quote mit erfassen muss?
Also in der Vergangenheit war das so, dass die kommerzielle Fischerei eine Quote hatte und die Angelfischerei nur eine gedachte Quote. Also jeder Nationalstaat bekommt eine bestimmte Menge an Quote zur Verfügung und teilt die dann im Nationalstaat selber auf. Und in Deutschland war das so, die kommerzielle Fischerei kriegte genau ihre Quoten zugeteilt und bei den Anglern hat man gewusst, eine bestimmte Menge muss für die zur Verfügung stehen, aber hat es nicht benannt. Und ich würde das auch weiter unterstützen, dass man das nicht benennen müsste, wenn der Bestand in Ordnung ist. Nun sind wir in dem letzten Jahr ja in diese Katastrophe hineingerutscht, dass der Dorsch nicht mehr in Ordnung war und so drastisch beschnitten werden musste, dass wir, Herr Wernicke sagte ja früher, über 1000 Tonnen hatte man für die Angelfischerei zur Verfügung gehabt. Im letzten Jahr hatte man für die gesamte Fischerei, kommerzielle und Angelfischerei, nur noch 975 Tonnen zur Verfügung. Und nun hätte man natürlich sagen können, es hätte die Angler vielleicht gefreut, aber eigentlich sind das alles anständige Kerle und ich glaube, so richtig freuen würde sie das nicht, der kommerziellen Fischerei alleine aufs Auge drücken können und sagen, passt auf, seht ihr mal zu, dass ihr das alles in Ordnung bringt. Und wir in der Politik waren der Meinung, da ist jetzt Solidarität gefragt, da muss jeder mithelfen, die kommerzielle Fischerei ein Stückchen mehr als die Angelfischerei und haben uns dann entschieden, dass an normalen Tagen 5 Dorsche pro Tag gefischt werden dürfen und 3 während der Laichzeit. Das ist sicher ein bisschen schwierig, aber Herr Wernicke sagte ja auch, im Durchschnitt werden ja gar nicht mehr als 3 bis 5 Dorsche pro Angler gefangen. Ich würde mir wünschen, und ich habe auch mit Mecklenburg-Vorpommern, mit den dortigen Anglern gesprochen, wenn wir jetzt alle mal die Ärmel hochkrempeln würden, in die Werbung gehen würden, dafür sorgen würden, dass auch Herr Sager wieder angelt, weil ich glaube, der Angelsport ist ein ganz toller Sport und das ist eben möglich ist, dass jeder seinen 5 Dorsche am Tag fischen darf und sobald der Bestand und wir haben große Hoffnung, dass 2019 der Dorschbestand wieder sehr, sehr stark sein wird, dass dann wieder gefischt werden kann, wie jeder sich das erträumt und erhofft. Und ich glaube, die Angler sollten einfach mithelfen und dann brauchen wir nicht mehr lange diskutieren.
Vielen Dank. Andreas Michel hat uns angerufen aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, hallo. Ja, guten Abend. Also ich hätte mal eine Frage an diesen Meeresforscher aus Kiel. Ich höre Ihre Sendung seit 15 Minuten. Ja, und ich hätte ganz gerne mal eine Frage. Und für mich wird das immer so abgetan, dass diese ganzen Plastikteilchen im Meer und die ganze Verschmutzung, die da irgendwie stattfindet, dass das auf den Fisch als solches immer keine Rolle spielt. Der eine Redner hat das ja vorhin gesagt. Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig glauben. Und ich hätte ganz gerne mal gewusst, ob es darüber wirklich aussagekräftige Studien gibt und ob das wirklich bewiesen ist, dass das wirklich alles gar keine Rolle spielt.
Ja, Rainer Fröse.
Oder kaum eine Rolle spielt.
Beantworten Sie es doch.
Ja, ich kann sagen, was man im Augenblick weiß, aber die Forschung ist noch relativ am Anfang, aber also hier ist, was man weiß. Also die zerriebenen kleinen Teilchen, die sind so im Mikromillimeterbereich, die werden aufgenommen vom Zooplankton, das sind so kleine Krebstierchen, die auch so im Millimeterbereich sind und im Grunde gewohnt sind, alles zu fressen, was in ihr Maul passt, im Wasser schwimmt. Normalerweise ist das alles essbar, aber diese Mikroteilchen sind es eben nicht. Die sind in ihrem Magen drin und füllen den quasi, ohne dass sie irgendeinen Nährwert haben. Das weitere Problem ist, dass diese Mikroteilchen auch wie so ein Magnet andere Stoffe anziehen und darunter auch problematische Stoffe, die Krankheiten oder Gifte sind und also nachteilig für die Tiere sein können. Okay, jetzt haben wir das in diesem Zooplankton, diesen kleinen Schwebeteilkrebschen. Die werden jetzt gefressen von unseren Sporten und Heringen. Und damit gehen sie dann in die Nahrungskette. Die werden gefressen von unseren Dorschen nach oben. Und bisher wissen wir nicht genau, was da passiert, wo es da bleibt. Ob das einfach ausgeschieden wird oder ob das aufgenommen wird und sich weiter umsetzt.
Also kann man schlussfolgern, die Gefahr könnte groß sein. Wir wissen aber noch nicht besonders viel darüber.
So ungefähr ist das. Wir wissen, dass die also quasi Gifte anlagern und dadurch anreichern und konzentrieren. Wie das jetzt alles weitergeht und wie sich das auswirkt, wissen wir noch nicht. Aber richtig ist auch, wie Herr Schmidt das gesagt hat, bisher haben wir keine Fälle, wo jemand nach Verzehr eines Fisches gestorben ist oder ähnliches.
Gut, das ist natürlich, wir erinnern uns an die Glyphosat-Debatte, kein Argument. So, das kann auch langfristig
sein. Okay, könnte langfristig sein. Ja. Also ich sehe das auch nicht, Fisch ist ein gesundes Nahrungsmittel, immer noch. Aber wir müssen ein Auge drauf haben, müssen da wirklich genauer gucken, was da eigentlich passiert.
Hm. Ulrike Roders?
Ich würde auch gerne noch ergänzen, dass jeder Einzelne von uns da bitte auch in der Pflicht steht. Hm. Und nicht mit Plastik rumarzt, wie es ihm gefällt, bei jedem Einkauf, hm. Sei es Flaschen, sei es Tüten oder wie auch immer, wird leichtfertig mit umgegangen. Man nutzt sie nur einmal, schmeißt sie weg. Ich finde, man muss in diesem Zusammenhang auch einmal ein lobendes Wort an die Fischer sagen, die jetzt sich zur Aufgabe gemacht haben, allen Plastiktüten, die sie im Meer finden, mit einzusammeln. Auch die kleinen Kutter machen das und an Land mitzubringen. Das finde ich ist eine sehr lobenswerte Aufgabe und jeder einzelne von uns sollte aufhören, sich mit diesem ganzen Plastikmist einzudecken. Ich glaube, eine gute Tüte tut es auch.
Thomas Bauer, der letzte Hörer, den wir noch annehmen können in der Sendung aus Meschede. Schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich mach schnell. 2 Punkte. Das ganze Thema zeigt doch mal wieder unser Grundproblem. Viele Berufsgruppen stellen sich, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssen, gegen die natürlichen Grenzen unseres Planeten. Es gibt kein unendliches Wachstum in einem begrenzten System wie unserem Planeten. Das gleiche Problem haben wir bei der Energieversorgung mit den Braunkohlekumpeln oder in der Autoindustrie, wo die Leute auch an ihrem Arbeitsplatz hängen, obwohl technischer Fortschritt Hunderttausende von ihnen überflüssig machen wird. Und einen zweiten Punkt, eigentlich müssen wir unserer Lebensmittelindustrie in verschiedenen Punkten dankbar sein. Da sie ja viele Produkte auf den Markt gebracht hat, die zwar auf der Verpackung einen Fisch zeigen, aber in Wirklichkeit im fertigen Produkt nur Spuren davon enthält. Also quasi eine Verbrauchertäuschung vorführt, was aber jetzt ein anderes Thema ist und aufgrund der knappen Zeit nicht weiter beredet werden kann. Das ist ja genauso wie beim Erdbeerjoghurt. Würden in jedem Erdbeerjoghurt wirklich Erdbeeren drin sein, werden schon im Februar oder im Januar der Jahresbedarf aufgebraucht. Mhm. Genauso bei den Fischprodukten.
Herr Bauer, lassen Sie mich mal Kai-Arne Schmidt fragen. Kann es sein, dass Fisch irgendwann so teuer, so wertvoll wird, dass man ihn tatsächlich nur noch in Spuren verwerten kann in unseren Nahrungsmitteln?
Also ich gehe davon aus, dass ich das erstmal nicht erlebe und hoffe auch, dass die nächste Generation das nicht erlebt. Aber es ist natürlich ein Problem, die Weltbevölkerung steigt, das heißt Proteine und Eiweiß werden immer mehr nachgefragt. Wir alle müssen uns darüber Gedanken machen. Herr Fröse hat schon erlebt, auch Norwegen mit Soja. Wie wir die Menschheit satt bekommen und es dazu bedarf ist, gesunde Bestände. Und von daher, wenn wir dafür Sorgen tragen, weltweit, dass wir gesunde Bestände haben, ich glaube, in Europa haben wir die, da sind wir schon ganz weit vorn dabei. Der Verbraucher, wie gesagt, sollte achten, wenn Sie mich fragen, wo der Fisch herkommt. Also ich bleibe immer noch dabei, regional ist immer besser wie dreimal um die Welt und fünfmal aufgetaut. Das ist natürlich am Ende des Tages eine Preisfrage, das kann sich im Zweifelsfall nicht jeder leisten. Aber Fisch ist immer noch, wenn Sie mich fragen, dreimal besser wie ein Huhn und ein Schwein. Aber wie gesagt, da soll sich jeder seine Meinung drüber bilden.
Herr Schmidt, wir sind kurz vor Ende der Sendung, aber lassen Sie mich ganz kurz nochmal das Thema Beifang ansprechen. Frau Rodes hat gesagt, viele Fischer sind inzwischen sehr verantwortungsvoll, was sozusagen Müllbeseitigung im Meer angeht. Hat man dieses Problem des Fangs von Tieren, die man eigentlich gar nicht mitfangen will, eigentlich besser im Griff als früher?
Also das ist ja auch durch die Gesetzgebung da. Wir haben ja ein sogenanntes Mitbringgesetz. Früher hieß es, wir müssen untermaßige Fische, die wir fangen, über Bord schmeißen. Das war das Gesetz. Dann hat man das gedreht und hat gesagt, nee, du musst alles mitbringen. Dafür sind ja auch die Kameras da. Das macht die Fischerei. Wir haben natürlich gewisse Fischereien, die da problematischer sind. Man kann also als Faustformel sagen, je kleiner die Masche, je größer ja, die Gefahr des Beifangs, je größer die Masche, je geringer. Aber da müssen wir, wie gesagt, noch ein bisschen mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, um das nachher allen zufriedenstellend Ergebnisse liefern zu können.
Also auch das ein Aspekt des Themas von heute Abend. Welcher Fisch darf auf den Teller? Die neuen Fangquoten der EU und ihre Folgen, das war unser Thema heute in der Redezeit. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Play Jazz und Michael Lages. Morgen können Sie Logo hören, unser Wissenschaftsmagazin, ab 21.05 Uhr, unter anderem mit dem Schwerpunktthema die Zunahme von Infektionskrankheiten. Ich danke für Ihr Interesse, verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
Wissen, was die Welt bewegt.